Es ist schön, mal wieder hier zu sein. Ganz liebe Grüße aus Rothenburg. Und ich bin ja schon ein bisschen erschrocken, als die Jule gesagt hat, ja, also sie hat mich noch nicht erlebt, nämlich als ich das letzte Mal da war, war sie noch nicht einmal irgendwo ein Gedanke ihrer Eltern wahrscheinlich. Das ist schon so lange her. Das ist schön. Vielen Dank für die richtig nette Begrüßung. Gestern hatten wir hier Hochzeit. Unsere Sarah, euer Silas, das Traumpaar, kann man sagen. Ja. Es ist richtig schön. Ich habe auch gestern gesagt, es ist schön, mal wieder in Gusternhain zu sein. Dieses tolle Dorf liegt ja nicht gerade auf meinem täglichen Fahrweg sozusagen. Und ich gebe es zu, ich bin viel zu selten hier, denn vor vielen Jahren habe ich einige sehr, sehr liebe Menschen kennengelernt. Aber egal, jetzt bin ich mal da, das ist schön. Und als die Peters gehört haben, hey Bernd, du kommst da, hat der Gerd mich gefragt, ob ich am Sonntag predigen könnte. Ohne groß nachzudenken, habe ich einfach ja gesagt. Und dann habe ich irgendwann nachgedacht und dann dachte ich, oh, das war ja ein bisschen dumm. Als ich nämlich dann nachgedacht habe, dachte ich, da sind wahrscheinlich auch ein paar Rothenburger da, da kann ich ja nicht einfach irgendwas aus der Schublade ziehen, also muss irgendwas Neues her und so, aber da war es schon zu spät, da hatte ich schon ja gesagt oder A und wer A sagt, muss B sagen oder wie das auch heißt, ihr kennt euch da aus. So ist es einfach. Jetzt machen wir was Neues, obwohl nicht so viele Rothenburger unter uns sind, aber das ist dann auch nicht so schlimm. Es ist schon eine Weile her. Da las ich von einem alten Navajo-Indianer, der sehr, sehr reich geworden war, weil Öl auf seinem Grund gefunden wurde. Und was tat er? Er deponierte all sein Geld auf der Bank. Es war also ein moderner Indianer sozusagen. Und mit der Zeit lernte er den Bankier und der Bankier ihn kennen und plus die Gewohnheiten dieses alten Indianers und seine ganze bildhafte Ausdrucksweise und so. Und einmal kam der Alte in die Bank und sagte, alles Gras weg, Schafe krank, Wasserloch vertrocknet. Und der Bankier wusste sofort, was er tun musste. Er nahm den alten Mann an der Hand am Arm dort und führte ihn in ein Hinterzimmer und bot ihm dort den Stuhl an vor dem Schreibtisch, drehte sich rum, holte aus dem Safe mehrere Säcke voller Silberdollars und gab sie ihm, sagte, das ist alles deins. Und dann ließ er ihn alleine. Dann saß der alte Indianer da so ein, zwei Stunden und zählte Geld und stapelte das auf und sowas. Und schließlich kam er raus und sagte, alles Gras grün, Schafe gesund, Wasserlöcher voll. Das war's. Was war passiert? Von Zeit zu Zeit wollte der alte Indianer sich einfach mal einen Überblick über sein Vermögen verschaffen. Und ich dachte, genau das tun wir heute Morgen auch. Wie? Indem wir einige der wichtigsten Verse aus einem der wichtigsten Bücher aus dem Neuen Testament lesen und schauen, warum sind wir eigentlich da? Epheserbrief Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Leider kann ich es nicht, aber es würde sich lohnen, den ganzen Brief auswendig zu können oder zumindest wenigstens einmal in der Woche zu lesen und zu studieren, sich so intensiv damit auseinanderzusetzen, bis der ganze Brief schließlich irgendwo so unser geistliches Eigentum geworden ist. Warum? Einfach, es macht uns reicher. Es macht uns reicher im Glauben, es macht uns reicher in Christus, es macht uns reicher an Freude und reicher in Liebe. Reicher an Erfüllung, einfach reicher nur. Reicher an allem, was wirklich Bestand hat. Und das ist wichtig, damit wir nicht so wie geistliche Bettler durch die Gegend pilgern. Wenn wir nämlich unseren Reichtum vor Gott anschauen, vor uns aufstapeln sozusagen, gucken, ob das Gras grün und die Schafe gesund in die Wasserlöcher voll sind, dann finden wir neue Ermutigung. Dann neue Motivation, vorwärts zu marschieren und Freude im Gebet und beim Bibellesen und Mut in dem Nachfolgealltag und neuen Inhalt für unsere Anbetung. Mit anderen Worten, es lohnt sich. Nun lesen wir mal den Text. Ich habe ihn mitgebracht. Es ist erstmal, die ganzen Verse extrem klein. Da hoffe ich, dass ihr eure eigene Bibel dabei habt. Wir werden uns auf nur die ersten Verse von diesem ganzen Abschnitt beschränken. Dann wird der Text wieder größer. Das gucken wir dann gleich mal an. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und wir haben in ihm auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Und in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Kannst du, wenn du jetzt einfach dann umschaltest, wäre cool. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde diesen Text richtig schwierig, erstmal auf einen Schlag so zu verstehen. Dabei geht es uns ja noch ziemlich gut. Dieser ganze Text hier im Griechischen ist ein einziger Satz, ohne Komma, ohne Semikolon, ohne Pause, einfach nur ein ganzer Satz. Versuch mal zu Hause tief Luft zu holen und diesen ganzen Satz, im Griechischen einen Satz, also die Verse 3 bis 14, in einem Zug laut zu lesen. Ich habe es probiert, bei mir ging bei Vers 7 schon die Puste aus. Dieser Abschnitt, der ist, als würdest du eine Schatzkammer betreten. Als würde Paulus dich so nehmen an der Hand und dir diese Schatzkammer zeigen. Da kommst du rein und siehst diese ganzen Reichtümer und bist einfach nur überwältigt. Da ein Diamant und so, da drüben viele Edelsteine und die schönsten Geschmeide und Armreife und Broschen und was weiß ich alles. Und so macht es der Apostel Paulus. Er gibt uns einen Flyer in die Hand mit all diesen bebilderten Schätzen und dort und zeigt uns, wie reich wir eigentlich sind. Und während der Apostel uns das alles so zeigt, da können wir ihn beobachten und wir merken, boah, er ist selber völlig ergriffen und voller Ehrfurcht, innerlich bewegt, kommt er in Anbetung darüber, wie Gott sich das Projekt Mensch eigentlich gedacht hat und wie er es geplant und wie er es durchgeführt hat. Das ist so cool. Warum? Hier bekommen wir einen Einblick in Gottes Herzen. Hier bekommen wir einen Blick in seine innersten Gedanken, seine Motivation, seine Wünsche und Vorsätze. Und wie packt Paulus es an? Er schaut zurück und sieht all den Segen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Jede Segnung, das ist alles, nichts ausgelassen. Mehr geht nicht. Als ich eben den Abschnitt vorgelesen habe, habt ihr es auch gemerkt, was der Apostel Paulus dort eigentlich tut? Er unternimmt eine Zeitreise. In seinen Gedanken geht er zurück. Nicht ein paar hundert Jahre, nicht ein paar tausend, nicht als die Erde noch wüst und leer war, nicht zu dem Punkt Null unseres Zeitstrahls, nein, bis dorthin, wo noch gar nichts war, außer Gott. Nur Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann erwähnt er zwei Dinge außer Gott. In Vers 4, er hat uns, das ist in ihm, das ist in Christus, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Also diese zwei Dinge, uns auserwählt und erwähnt den Begriff Grundlegung der Welt. Also die Erschaffung der Erde, des Sonnensystems, des gesamten Universums und so. Alles, was eigentlich nur so da ist. Warum? Das ist eine ganz wichtige Sache. Wilhelm uns damit sagen, dass Gott uns auserwählt hat, dich und mich also sozusagen vor langer, langer Zeit, das ist ziemlich lange her und so, und dann hat er noch so ein paar interessante andere Dinge gemacht und so, wie das Universum und Galaxien und so. Will er uns das sagen? Beschreibt er also im Grunde genommen den Zeitfaktor, Oder will er damit uns sagen, dass Gott vor bei langem Nichtstun irgendwo sich geplagt hat und da sagt er, Schluss damit, jetzt muss ich das mal ändern, ich werde kreativ und ich werde einfach mal ein paar Galaxien in Existenz bringen, den schönen Planeten Erde und alles mögliche Leben und dann als letztes setze ich den Menschen oben drauf. Ist es das? Und man könnte es fast so denken. Man könnte fast denken, diese beiden Aussagen, Gott hat uns erwählt und die Erschaffung, die Grundlegung der Welt, hätten nichts miteinander zu tun. Aber das ist nicht so. Paulus verknüpft das beides. Warum? Weil es Sinn ergibt. Vielleicht ist es ja schon, dass du eine ganze Weile darüber nachgrübelst und denkst, warum existiert eigentlich unsere Welt? Warum existiere ich? Warum bin ich da? Was ist der Sinn? Und um eine Antwort zu finden, studierst du dann alle möglichen kosmologischen und philosophischen Abhandlungen und so, nur um am Ende den Eindruck zu bekommen, alle diese hellen Köpfe, die wissen es auch nicht, die drücken es nur intelligenter aus. Paulus dagegen sagt, hey, liebe Freunde, hier, was ich euch schreibe, das ist das Nonplusultra allen Segens überhaupt. Lange bevor irgendetwas da war, warst du und ich eine ganz bewusste, gewollte Entscheidung Gottes. Du und ich auserwählt von Gott schon vor Grundlegung der Welt. Erkennt ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass die gesamte physische Schöpfung, die Vielfalt des Lebens, die atemberaubenden Berge und das Meer, der faszinierende Sternenhimmel, wenn man am Abend schaut und so. All das und der Grund, warum du da bist, das gehört zusammen. Wie? Hier ein Beispiel. Stellt euch vor, ich sitze in meinem Büro, mein Büro ist so im Keller, ja, und plötzlich klingelt es. Und ich gehe an die Tür und da kommt ein Lieferant und so und schleppt riesige Kartons hin. Und ich sage, was ist denn das? Der sagt, das ist Ihre Bestellung und so. Ich sage, ich habe überhaupt nichts bestellt. Und der Mann guckt auf den Zettel und dann sagt er, Sie nicht, aber Ihre Frau. Und ist er schon weg. Und kaum ist er verschwunden, klingelt schon wieder. Und schon wieder einer mit vielen großen Kartons und so und hat auch die Molly bestellt. Und ich mache die Kartons auf und da ist so ein Ultra-Thermomix F528 drin mit Tortenfunktion. Ich rufe die Molly und sage, sag mal, was ist das, ja? Lass mich, brauche ich halt und so. Und sie schiebt mich aus der Küche, macht die Tür zu. Also gehe ich wieder, Keller, Büro und so. Und oben in der Küche höre ich Klappern und Geräusche und Zischen und Surren und alles Mögliche. Und ich schleiche mich wieder zurück und so und ahne, was das werden könnte. Und sehe nämlich dort den tollen Ultra-Thermomix F528 mit Tortenfunktion und will gerade mal naschen und kriege eins auf die Finger und so. Ja. Und also verziehe ich mich wieder. Dabei lockt mich nach einer Weile der tollste Duft nach ein paar Stunden weg vom Computer und so. Und ich sage, nun sag schon, ja, und sie, was? Warum hast du das ganze Zeugs da gekauft und so, das Gerät und dieses ganze High-End-Kram da und so, diese Kartons so, backst du was? Cleverle, ja. Jetzt lass mich mal nicht unwissen und so, rück schon raus, warum ist dieser ganze Kram da, so ein Ultra-Thermomix X528 und so. Und dann sagt sie, rat mal. Und wisst ihr was? Ich kann hoch und runter raten. Hier und da vielleicht sogar mal einen halben Treffer landen und sowas. Ich kann vielleicht darauf kommen, dass es eine Schwarzwälder Alpen-Edelkirschtorte geben soll und sowas. Ich könnte sogar probieren und so, aber eine Sache, die kann ich nicht rausfinden. Ich kann nicht rausfinden, warum sie diese Schwarzwälder Alpen-Edelkirschtorte backen will. Und wisst ihr, weil ich dieses Warum nicht rausfinden kann, kann ich auch das Warum dieses Ultra-Thermomix F528 nicht rausfinden. Zwischen diesen beiden Dingen besteht ein Zusammenhang. Das eine bedingt das andere. Und dann rückt sie es raus. Sie liebt mich ja, ja? Und so erzählt sie mir von einem Entschluss, den sie vor Monaten getroffen hat und so. Sie geht also in der Zeit zurück. Damals war es nämlich, als alles begann, es fing an in ihrem Herzen. Bestimmt hast du es nicht vergessen, sagt sie mir, am 21. Juni feiert unser Dani seinen 30. Geburtstag. 30. Du warst 30, als wir geheiratet haben. Alle guten Dinge sind 3, das ist 10-mal mehr so viel und sowas. Ja. Wir müssen eine Party feiern und nicht irgendwie so eine Durchschnittslangweilparty, sondern ein richtiges Fest. Und weißt du, wie sehr er Schwarzwälder Kirschtorte liebt und so, deshalb soll er das Beste vom Besten bekommen. Und dazu brauche ich den Ultra Thermomix X528. Jetzt weißt du es. Und sie hat recht. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich beides. Jetzt weiß ich, warum das ganze Zeug da ist. Und ich weiß, was in ihrem Herzen den Anstoß dazu gegeben hat. Die ganzen Kartons, das ganze High-End-Zeug, so, das nun sichtbar da vor mir steht, die waren nur Mittel zum Zweck für das Endprodukt. Notwendige Teilziele sozusagen für das eigentliche Ziel, nämlich Schwarzwälder Edelkirschtorte oder sowas. Ja. Erkennt ihr, was das bedeutet? Wir leben hier auf diesem wunderbaren, großartigen Planeten Erde und sind begeistert und studieren begeistert die verschiedenen Abläufe der Natur und so weiter und können sogar uns an der Schönheit erfreuen, können sogar kleine Ausflüge in unser Sonnensystem unternehmen, ja Apollo 11 und sowas, ja, da denken wir gerade dran. Wir können Gene erforschen und beginnen zu verstehen, wie diese ganzen Dinge ticken und so. Wir können ganze Bibliotheken vollschreiben mit Bedienungsanleitungen für unseren Ultraterminal. Thermomix X528 und so. Was wir nicht beantworten können, ist, warum das alles da ist. Wir können es nicht wissen, es sei denn, jemand sagt es uns. Jemand sagt es uns. Und genau das tut Paulus hier. Paulus hat das Gesamtziel Gottes erkannt und nun zu diesem Zeitpunkt, als er diesen Brief schreibt, da sieht er, wie dieses Projekt Mensch einen Quantensprung nach vorne macht. Auf welche Weise? Mit dem Kommen Christi. Er ist kaum zu halten vor Begeisterung. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wow! Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Zu was? Dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Wie? Zur Sohnschaft vorherbestimmt durch Jesus Christus. Und wir merken schon, hier sind ein paar Begriffe, über die müssen wir unbedingt nachdenken, damit wir überhaupt das Wunder verstehen, um das es hier geht. Heilig und tadellos vor Gott zu sein. Sohnschaft durch Jesus Christus, für sich selbst. Also, schauen wir mal. Heilig und tadellos. Oberflächlich könnte man denken, Gott will einfach nur sagen, dass wir einen reinen, ordentlichen Lebensstil leben sollen und so. Heilig und tadellos eben. Und da ist ja auch was dran. Gott geht ja nicht hin und sagt einfach so, das Allererstrebenswerteste für euch Menschen in Gusternhain ist, mal Mafia-Bosse zu werden. Macht er nicht, ja? Das wäre totaler Blödsinn. Nein, Gott ist heilig und tadellos und ihm in dieser Weise zu folgen, wäre nur angemessen. Natürlich. Doch das ist nicht alles, um was es hier geht. Denn da wirft sich sofort die Frage auf, okay, heilig und tadellos und so, doch nach wessen Maßstab? Gottes natürlich. Heilig und tadellos nach Gottes Einschätzung. Ihr erinnert euch, Kolosser 1, 22, denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendwelchen Makel vor ihn treten können. Das ist sein Wunsch, ohne Frage und ein guter dazu. Ich frage mich nur, warum? Warum will er das? Weil genau das notwendig ist für sein ursprüngliches Ziel. Und wie hat er sein Ziel nochmal beschrieben? Heilig und tadellos zu sein vor Gott. Nun sagst du also, das klingt ja alles ganz nett, ja, aber was soll denn das nur heißen, vor Gott zu sein? Sind wir nicht alle irgendwie vor Gott und so? Nee, ich will es dir verraten, vor Gott zu sein, das ist ein technischer Begriff. Damit wir besser verstehen, um was es geht, hier ein Beispiel aus dem Alten Testament. Und eine kleine Aufgabe für euch. Während ich jetzt den Abschnitt aus dem Alten Testament vorlese, achtet mal darauf, wie häufig dieser Begriff vor dem Herrn oder vor Gott vorkommt. Okay? 3. Mose 24, die Verse 1 bis 9. Und der Herr redete zu Mose, befiehl den Söhnen Israel, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven bringen für die Leuchter, damit man beständig eine Lampe darauf setzen kann. Außerhalb des Vorhangs des Zeugnisses im Zelt der Begegnung soll Aaron sie beständig herrichten vom Abend bis zum Morgen vor dem Herrn, eine ewige Anordnung für eure Generationen. Auf dem reinen Lampenständer soll er die Lampen beständig vor dem Herrn zurichten. Und du sollst Weizengrieß nehmen und daraus 12 Kuchen backen. 2 Zehntel Eva soll ein Kuchen sein. Und du sollst sie in 2 Schichten legen, je 6 in eine Schicht auf einen reinen Tisch vor den Herrn. Und du sollst auf jede Schicht reinen Weihrauch legen und er soll dem Brot als Askara dienen, ein Feueropfer dem Herrn. Sabbattag für Sabbattag soll es regelmäßig vor dem Herrn zuzurichten sein, ein ewiger Bund bei den Söhnen Israel. Wisst ihr, hier bekommt Mose Anweisungen von Gott für die Stiftshütte. Und zwar sehr exakte und klare Anweisungen. Im Detail geht es hier eigentlich um das Heiligtum, also nicht das Allerheiligste, also den vorderen Teil der Stiftshütte. Dort durften einige privilegierte Priester hinein zu ihrem täglichen Dienst für Gott. Nun stell dir vor, du wärst einer von denen. Du kommst also rein, linke Hand der Leuchter, rechte Hand der Schaubrottisch dort. Und auf dem Tisch 2 Stapel von jeweils 6 Broten. Die lagen einfach dort. Keiner durfte sie berühren. Sie sollten da sein vor dem Herrn. Die ganze Woche lang. Und nach einer Woche wurden sie weggenommen und so, und die Priester durften davon essen, aber vorher wurden schnell noch wieder für die neue, nächste Woche wieder 12 Brote in 2 Stapeln zu 6 dorthin gelegt, um vor dem Herrn zu sein. Das war ihr ganzer Zweck. Und irgendwann kratzt er dich am Kopf und denkst, na also, was soll denn das? Mit dem Leuchter, das kann man ja noch verstehen, ja? Irgendwo die Öllampen da auf dem Leuchter und so, die geben Licht. Ohne Licht, da kann ich ja in dem Ding gar nichts sehen und so. Stimmt. So einfach war es nun auch wieder nicht, denn die Leuchter sollten auch leuchten, wenn niemand drin war. Sie sollten auch brennen, wenn sozusagen kein Priester etwa da war, um irgendwas zu sehen. Ihr Zweck war nämlich, da zu sein vor dem Herrn. Und wir merken schon, das ist auch ein bisschen komisch. Das Ganze gab den jüdischen Theologen enorm viel Rätsel auf. Warum würde Gott Brote haben wollen, die er dann gar nicht aß? Und natürlich auch nicht brauchte. Gott braucht kein Essen. Und warum würde er Licht haben wollen, das er nicht braucht? Warum? Ich meine, bei heidnischen Tempeln, da stellten die Leute so ein paar Schüsseln hin mit Essen und so, um ihre Gottheit zu unterstützen und so, mit dem eigentümlichen Gedanken, dass ihre selbst gezimmerten Götter irgendwie kommen würden und würden es aufessen. Doch hier sagte der lebendige, allmächtige, selbstgenügsame Gott von sich selber, ich werde die Dinger die ganze Woche nicht anrühren, allerdings will ich, dass es vor mir sei. Wie gesagt, diese Anordnung gab den jüdischen Theologen einige Rätsel auf. Ihnen war klar, Gott braucht keine Nahrung. Warum also diese Anordnung? Ihr erinnert euch an die Worte Jesu in den Sendschreiben in der Offenbarung. Dort schreibt er an die Gemeinde in Laodicea, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Was meint er damit? Er steht an der Tür der Gemeinde und auch an der Tür der Einzelnen und sucht Zugang, um zu essen, physisches Essen, Brot? Nein. Wir alle wissen, physisches Essen ist nicht das Einzige, was wir brauchen. In Christus unterstreicht Gott die erstaunliche Wahrheit, dass er sich von uns das Essen der Gemeinschaft wünscht. Erfüllung durch Gemeinschaft. Seht ihr, was das bedeutet? Damals, vor Grundlegung der Welt, entschied sich Gott, der die Quelle aller Dinge ist und gar nichts braucht, freiwillig Geschöpfe haben zu wollen, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben, sein Herz zu erfüllen. Welches Wunder! Vor aller Ewigkeit war diese innige Gemeinschaft zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist da. Doch nun hat er sich vorgenommen, das zu teilen, Erfüllung in uns zu finden, wie in Christus. Da stockt einem fast der Atem. Das bedeutet, dass Gott sich auf eine Weise ein Stück verändert hat, also nicht in seinem Wesen, nicht in seinem Charakter, doch Christus zog Geschöpflichkeit über, wurde Mensch, ganz genauso wie du und ich, und nahm dieses Menschsein so zurück in Gottes Gegenwart, um uns, also dich und mich, eines Tages nachzuholen. Doch Moment, wenn wir zu Gottes Erfüllung da sein sollen, was heißt es dann für uns und was sagt es über Gott? Ist er irgendwie so ein Tyrann, der so eine abartige Form von Befriedigung darin findet, wenn so Wesen vor ihm wie Sklaven am Boden kriechen? Nein, Gott ist nicht erfüllt von Sklaven. Im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Gott findet Erfüllung und Freude darin, wenn wir freiwillig unsere Freude in ihm finden. Was für eine freudige Sache. Das ehrt ihn, das erfüllt ihn. Echte Kinder vor ihm, die sich am Vater erfreuen und ihn genießen. Das war sein Plan. In Christus hat uns Gott vor der Erschaffung der Welt erwählt, damit einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, durch Christus Jesus seine Kinder zu werden. Das war sein gnädiger Wille. Seht ihr es nun? Bevor Gott irgendetwas geschaffen hatte, hatte er diesen Plan. Es war seine eigene freie Entscheidung. Er entschied sich, Wesen haben zu wollen, die seinem ähnlich sind. Die Frage ist, wie geht es? Wenn Gott die Großartigkeit zu sein nicht für sich alleine haben möchte, sondern teilen mit Wesen, die ihm ähnlich sind, ähnlich frei, ähnlich kreativ, ähnlich entscheidungsfähig, ähnlich in all dem, was Gott den Schöpfer ausmacht, doch was Geschöpfe noch teilen können. Dann müssen diese Wesen, die die Chance bekommen, ganz frei und selbstständig entscheiden zu können, ob sie das wirklich tun wollen oder nicht. Sowas kannst du nämlich nicht einfach schaffen. Wie kannst du jemanden schaffen, der sich freiwillig liebt? Das geht nicht. Bei Definition ist Liebe freiwillig. Das geht ebenso, wie in unserer Kultur zum Beispiel, bereits verheiratet geboren zu sein. Du kannst männlich geboren werden, du kannst weiblich geboren werden, du kannst in unserer Zeit sogar irgendwie geboren werden. Doch eines kannst du nicht. Du kannst nicht verheiratet geboren werden. Nein, zum Heiraten, da musst du zuerst mal geboren werden. Physisch. Dann aufwachsen, dann bist du noch voll und ganz Kind und so und deine Persönlichkeit entwickelt sich Stückchen für Stückchen und so und nach einer Weile bist du ein selbstständiger, unabhängiger Mensch und irgendwann triffst du einen anderen selbstständigen, unabhängigen Menschen und sowas und mit eurem freien Willen entscheidet ihr euch für diese Beziehung, die wir nun heute Ehe nennen. Seht ihr, dasselbe gilt hier auch. Um Kind Gottes zu werden, dazu gehört eine Entscheidung. Du kannst nicht als Kind Gottes einfach so von Anfang an geboren werden. Geht nicht. Und um Kind Gottes zu werden, ist das Erste, was da sein muss, da muss erstmal ein Geschöpf Gottes da sein. Ein Geschöpf kannst du schaffen, ohne zu fragen, ob es überhaupt werden will. Niemand hat dich gefragt, ob du werden wolltest. Doch wenn es um Kind geht, um Sohn, so wie der Text sagt, wenn das Ziel ist, dann ist der erste Schritt Geschöpf. Zuerst also Geschöpf, danach Kind und Sohn. Wesen mit freiem Willen, das sich überlegt, will ich das oder will ich das nicht?
Genau das hat Gott getan. Sohn, Kind, das war sein Ziel. Geschöpf,
notwendiger Schritt davor. Alles andere in der Schöpfung, Das sind nur ganz normale, logische Folgen. Ein Geschöpf braucht dann irgendwo einen Platz, wo du es hinsetzt, also unseren Planeten Erde. Damit es lernt, selbstständig eigene verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen, moralische Entscheidungen, dazu gab er den Menschen Aufgaben auf diesem Planeten und so weiter und so weiter. Sieh dir, vor aller Zeit war das sein Ziel. Doch um das zu erreichen, schuf er lauter Teilziele. Das Ganze ist also völlig logisch und eine richtig sinnvolle Vorgehensweise. Doch die Auswirkungen, boah, die sind gravierend für uns. Denn wenn alles, das wir in der Schöpfung nun hier um uns herum sehen und erforschen können, Teilziele sind, also nur Wege, um das Ziel zu erreichen, dann sind all diese Dinge da, wegen uns, für uns sozusagen. Die Schönheit der Natur, für uns, die Vielfalt der ganzen Lebewesen, für uns, die majestätischen Berge und das Meer, für uns, die Weiten des Universums, für uns. Das ist alles da für dich. Und wozu? Damit du und ich den Auftrag lernen, damit du und ich Regentschaft lernen in dieser Welt, verantwortungsbewusst mit der Natur umzugehen, mit diesem Planeten sein Potenzial zu erforschen und in diesem Prozess vorwärts zu kommen, Gott immer mehr in seinem Wesen kennenzulernen und ihm ähnlicher zu werden. Und wisst ihr, das genau in sich selbst bringt unsagbare Erfüllung. Merkt ihr, welchen Wert Gott uns gibt? Du bist Gottes Vizekönig in dieser Welt. Vergiss es nie. Du bist unglaublich wertvoll. Wertvoller, als du dir jemals vorstellen kannst. Nur so nebenbei, den Wert einer Sache bestimmt man daran, wie sehr jemand, wie viel jemand bereit ist, dafür zu geben, oder? Und die Bibel unterstreicht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben sollen. Ist es nicht toll? Jedes Mal, wenn jemand dich geringschätzt oder so, mach dir klar, wie wertvoll du eigentlich vor Gott bist, der einzigen Person, die wirklich zählt. Ist es nicht toll? Das ist immer noch nicht alles. Du bist nicht nur voller Würde, nicht nur wertvoll, sondern du bist gewollt. In Vers 4 haben wir gelesen, dass Gott uns auserwählt hat. Da steckt eine klare Willensentscheidung dahinter, eine Absicht. Gott wollte dich. Oh, wie tröstlich und wie positiv ist das, oder? Und im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung unterstreicht der Kapitel 4, Vers 11, würdig bist du, Gott, unser Herr, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Und du denkst, Moment mal, was ist denn der Grund für diesen tollen Lobpreis? Und dann kommt's, denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Warum existiert die Schöpfung? Gott wollte es so. Warum existierst du? Gott wollte es so. Oh, wie gut ist es, gewollt zu sein. In der Schule war ich immer der Kleinste. Und nicht unbedingt gerade sportlich. Ja? Und dann im Sportunterricht, ja? Dann war so Mannschaftssport, und da standen die Mannschaftskapitäne einander gegenüber, ihr kennt das ja, dann gehen die so aufeinander zu und so, und der Letzte, der noch einen ganzen Fuß reinkriegen konnte, der durfte beginnen zu wählen. Und dann kam der eine und da standen die ganzen Leute und die beiden Kapitäne, und den nehme ich, der ist ein toller Fußballer und der ist sportlich und so und hin und her und so. Und je mehr der Haufen dieser Auswahl schrumpfte, desto klarer wurde dir, welchen Wert du hattest. Und am Ende blieb immer ich übrig. Keiner wollte mich. Wie hart ist es, wenn nicht gewollt zu sein? Als Kind oder als Partner. Alle anderen sind schon verheiratet und so und du sitzt noch im Regal. Oder auf dem Arbeitsmarkt. Du hast schon 300 Bewerbungen geschrieben und nur Absagen geerntet. Keiner wollte dich. Ich weiß noch, als ich meine Lehre gemacht habe, riesige Lehrwerkstatt, 150 Auszubildende und so, und ich gerade so 15 oder sowas, und dann sah ich den Ausbilder mit einigen aus dem dritten Lehrjahr dort stehen und so, und sie lachten und scherzten, war eine richtig schöne, lockere Atmosphäre. Und ich weiß noch heute, wie ich da stand, voller Neid und dachte, da möchte ich auch mal dazugehören. Gewollt zu sein, ist so wichtig. Die Schöpfung zeigt uns, du bist
gewollt. Gewollt von dem Höchsten, der existiert. Gewollt von dem, dem alle Gewalt gehört im Himmel und auf Erden. Gewollt von der höchsten Majestät im Himmel. Denn du bist Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Bitte vergiss es nie. Du bist gewollt. Du bist eine echte Entscheidung Gottes. Das ganze Universum war Gottes Erfindung, nur mit dem einen Ziel, mit dir. Damit du einen Platz hast, damit du irgendwann dich entscheiden kannst, ich möchte nicht nur einfach Geschöpf in dieser Welt sein, ich möchte mein Geschöpf sein benutzen, um den Schöpfer kennenzulernen, ich möchte Kind werden, freiwillig, ganz und gar. Vor ihm zu sein in alle Ewigkeit, zu seiner Freude und zu seiner Erfüllung. Wie kann es gehen? Dort in der Stiftshütte, dort lagen die Brote, haben wir gerade gelesen, vor Gott, zu seiner Erfüllung. Nur, wie wurden sie präsentiert? Einfach auf den Boden geworfen und die Leute sind schnell wieder rausgerannt? Nein, sie lagen dort auf dem goldenen Tisch, vor dem Herrn, präsentiert. Welche Vorstellung, wie kann ich als schlichtes, einfaches, menschliches Geschöpf voller Staub und Asche sozusagen hoffen, vor Gott zu sein und ihm Freude und Erfüllung zu schenken? Wie? Genauso wie diese Brote durch den Tisch vor Gott hochgehalten wurden, kommt Jesus Christus und nimmt jedem, der zu ihm sagt, meine Erfüllung, Jesus. Mein Retter, mein Erlöser, meine Freude, mein Herr und mein König und präsentiert ihn vor Gott. Hält ihn hoch vor Gott. Vater, du hast sie mir gegeben. Und ich will, dass sie dort mit bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon liebtest, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich könnte es niemals selber tun. Erfüllung für Gott. Es ist nur, weil Christus mich hält, hochhält vor Gott. Es ist nur Christus, der seine Freude in uns bis zur Fülle bringt, dass wir Freude an Gott haben. Schier bis zum Platzen, hätte ich beinahe gesagt. Welches Wunder, oder? Welches Staunen wird es sein, wenn Gott dann zum Ziel gekommen sein wird, wenn Christus dort, immer noch in menschlicher Gestalt, die Erretteten aller Zeitalter zusammenfassen wird und dann dasteht vor dem Vater voller reiner, sündloser Stolz und sie vor dem Vater präsentiert, siehe, ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Hebräer 2, Vers 13. Welches Finale! Aus diesem Grund sind wir da. Und dann wird es verwirklicht werden. Oh, ich hoffe jetzt, dass bei dir alles grasgrün, die Schafe gesund und die Wasserlöcher voll sind. Amen.